Die Liebe auf den ersten Blick ist die am weitesten verbreitete Augenkrankheit. Vom Autor Gino Cervi, 1901 bis 1974. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt, wieder erwartend, meine wahnsinnig gut aussehende, extrem eloquente und tierisch geistreiche, mit einem dummen Gesichtsausdruck, beste Freundin, Felina Herrmann. Moin, Felina.
Moin.
Du guckst gerade so verbissen.
Ich gucke verbissen?
Du guckst ein wenig verbissen.
Ich konzentriere mich nur auf deine Worte,
auf natürlich.
Um mich angemessen zu verteidigen.
Ah, okay, ja. Natürlich, du bist in Lauerstellung. Ich möchte mit einem mit einer Erkenntnis beginnen, die ich gleichermaßen einleuchtend und unangenehm finde. Und zwar, ich liebe ja unnützes Wissen, ich sammle ja unnützes Wissen. Ich werde dich damit heute ein bisschen penetrieren. So. Und habe letztens gelesen, dass Menschen nicht in der Lage sind, Nässe zu fühlen.
Was?
Und das stimmt. Wir haben keinen Sinn für Nässe. Wir haben einen Sinn für Temperatur und für Druck. Das heißt, wenn wir unsere Hand in Wasser schieben, dann merken wir das, weil sich die Druckverhältnisse ändern und weil sich die Temperatur ändert. Aber wenn du einfach nur nasse Hände hast, merkst du es nur durch den Temperaturunterschied. Menschen haben keinen Sinn für Nässe. Wir können Nässe nicht fühlen. Ich habe das nachrecherchiert, es scheint zu stimmen. Und ich finde das ganz interessant.
Okay, aber ja, nee.
Weil,
stimmt, wenn du in Socken irgendwo reintrittst, wo es nass ist, dann ist es auch, dass es kalt ist.
Ja, du merkst es erstmal nicht, solange es die gleiche Temperatur quasi hat. Aber die hat es ja nie. Es hat ja nie deine Temperatur. Es wurde an einem Beispiel, total, oder?
Ach.
Es wurde an einem Beispiel festgemacht, nämlich die Knochen im menschlichen Körper sind prinzipiell nass. Und du merkst es nicht.
Wie nass?
Keine Ahnung.
Nee, das musst du jetzt schon sagen.
Naja, die werden natürlich durch mit irgendwelchen, wahrscheinlich, keine Ahnung.
Die sind im Nassen drin. Oder die Knochen sind nass.
Die Knochen sind nass. Die Knochen im menschlichen Körper sind nass. Wahrscheinlich, damit sie, weil sie sich ja bewegen. Wahrscheinlich, damit sie geschmiert sind. Was weiß ich.
Okay.
Also das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, in welchem Zusammenhang das steht. Aber
das ist also ein bisschen enttäuschend.
Ja,
so gefährliches bitte. Halbwissen hier.
Ja, genau. Deine Vorbereitung für den Podcast ist gleich null, aber meine ist natürlich nicht gut genug. Ist richtig. Nein, und das, ich habe mich dann immer in diese Thematik der menschlichen Sinne eingelesen und fand das, abgesehen davon, dass das natürlich wahnsinnig spannend ist, weil wir sowieso alle unterschiedlich unsere Sinne wahrnehmen. Zum Beispiel, ich kam dann beim Lesen, das war mitten in der Nacht, ich lag im Bett und ich kam vom Hündchen auf Stöckchen. Und das kam dann halt von dem Sinn von Fühlen, also in dem Fall Nässe, aufs Hören. Und habe sehr, sehr interessant, und das hat für mich sehr viel erklärt, ich nehme es mal vorweg, dass Menschen nicht im gleichen Maße oder auf die gleiche Art Musik wahrnehmen. Weil wenn du ein Lied hörst, es gibt Menschen, die hören mehr die Musik und den Rhythmus und die Instrumente, und es gibt Menschen, die hören mehr den Text. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich bei sehr vielen Liedern alle um mich herum den Text super verstehen und ich immer denke, man, die Musik ist viel zu laut, um den Text zu verstehen. Und das erklärt's.
Ich glaube, ich bin eher, weiß nicht, Text, also wenn mir ein Lied gefällt oder so, was heißt gefällt, wenn es oft genug gespielt wird, ich kenne leider auch von Liedern die Texte, die ich so nicht höre. Atemlos.
Ja, da kenne ich den Text auch. Und ich weiß nicht warum.
Ja,
das ist so wie von Modern Talking, dieses Sherry, Sherry Lady.
Ja, ja.
Wieso kann ich das? Wieso kann ich Modern Talking Lieder?
Ja.
Das ist so, niemand hört Modern Talking. Alle können die Lieder. Bei Helene Fischer auch.
Ja, ja.
Letztens in irgendeiner Location lief beim Aufbau von Bühnenkram die ganze Zeit Helene Fischer. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich Sachen mitgesummt habe. Und dachte so, Moment, also erstens, nein, Nicole. Zweitens, hä, woher kenne ich den Text? Wieso kann sich mein Gehirn sowas merken?
Ja.
Völlig unnütz.
Ja, ich weiß, dass ich nicht immer in der Stimmung bin oder also Lieder mit Text aufzunehmen. So im Sinne, also zu hören, dass ich denke so, ach nee, also entweder Musik oder Gesang, nicht beides. Aber ich könnte jetzt, glaube ich, nicht sagen, was ich eher wahrnehme. ob eher textlastig oder musiklastig. Obwohl, wenn ich mir so das angucke oder beziehungsweise dir zuhöre, denke ich, ich bin wahrscheinlich mehr textlastig. Oh, meine Güte.
Dein Beitrag bisher ist auch vor allen Dingen langatmig.
Ja, ja. Komm, also ich bin einfach aus der Übung.
Ja, ich merke schon.
Wir haben dieses Wochenende nicht viel geredet.
Ich weiß, das ist auch, manchmal ist es echt gut. Einmal mal die Fresse halten. ich nerv dich jetzt einfach mit Fragen. Du kannst ja darauf antworten. Was ist das Gegenteil von Schokolade?
Ja, du meinst, das macht das jetzt besser, diesen Podcast, wenn du mir fragst.
Soll ich alleine reden oder was? Also,
keine Ahnung, was ist das Gegenteil von Schokolade?
Was fällt dir denn ein? Was gibt es denn für ein...
Kakao? Nee, das ist ja auch Schokolade.
Vanille. Das ist die Antwort, die du suchst, lautet Vanille. Das ist nämlich die Antwort von allen Menschen.
Ah, wenn man, was ist mir nicht eingefallen.
Warum sollte Kakao das Gegenteil von Schokolade sein? Ja, Kakao ist Schokolade. Ja.
Sag mal, ich dachte, das wäre eine Trickfrage.
Nein, ist es nicht. Es ist eine Frage, die eine Frage mit anschließt. Weil tatsächlich gilt ja, wenn du Pudding... Es gibt Schoko- und Vanillepudding.
Pudding.
Da möchte man mal ein vernünftiges Gespräch führen. Und das Einzige, was von ihr kommt, ist Pudding. Also es gibt ja Schokolade, also ja. So, ne? Bei Pudding so. Okay. Oder bei Eis hast du immer Schokolade und Vanille. Mhm. Warum?
Weil das die beliebtesten Geschmackssorten sind im westlichen Raum?
Ja, das liegt hauptsächlich daran, dass es eigentlich nicht so viele Geschmackssorten früher gab.
Mhm. Und das was Besonderes war?
Ja, genau. Das war, vor allen Dingen Vanille war was sehr Besonderes. Mhm. Aber tatsächlich ist es, und da habe ich viel drüber nachgedacht, weil ich das selber sehr spannend finde. Es gibt keinen Grund, warum Vanille das Gegenteil von Schokolade ist oder das Äquivalent dazu. Mm. Es ist eine beschlossene Sache. Mm. Menschen haben beschlossen, das Gegenteil von Schokolade ist ab jetzt Vanille. Mhm. Und ich finde das eigenartig, weil wir ja auch immer annehmen, dass, vielleicht finde ich auch das auch nur ich merkwürdig, aber man immer annimmt, Vanille ist natürlich süß, was natürlich Quatsch ist. Mm. Wenn du mal Vanille probierst, Vanille ist scharf und Vanille ist überhaupt gar nicht süß.
Kakao auch nicht.
Kakao auch nicht.
Also nee, Schokolade...
Genau, Schokolade ist bitter, aber nichts mit süß. Und es gibt keinen Grund. Es könnte auch genauso gut irgendwas anderes sein, das Äquivalent zu Schokolade. Oder Schokolade braucht halt auch kein Äquivalent. Mhm. Aber ja.
Ja, man könnte ja auch genauso gut festlegen können, es ist Erdbeer.
Ja, das ist natürlich sehr eklig, aber das hätte man natürlich tun können. Also Schokolade an sich ist, Erdbeer an sich ist nicht eklig, aber...
Schokolade mit Erdbeeren und Eis mit Erdbeeren. Also ich meine, mein Kopf war jetzt bei Eissorten, weil das so das Letzte.
Erdbeereis finde ich das Allerletzte. Das Allerletzte. Es gibt nur eine Eissorte, die noch schlimmer ist als Erdbeereis, das ist Schokoladeneis. Und richtig, richtig ekelhaft wird es, wenn das sowas ist wie Schlumpfeis, also Schokolademinze in Blau. Das in geht Blau. Gar nichts, ekelhaft.
Aber ich so After Eight
war widerlich, widerwärtig. Ja, ja. Weil After Eight kannst du natürlich nie einfach nur ein After Eight essen. Man muss die halbe Packung essen, das ist einem schlecht. Aber selbst wenn man nur eins ist, und es gibt doch auch diese komischen Dragees, diese weißen und rosanen Dragees.
Ja.
Die sind auch mit Minze.
Ja.
Ich hasse das. Mhm. Du magst das, ne?
Ja.
Ja, natürlich.
Ich glaube, es ist prinzipiell safe to say, dass was du magst, ich nicht so mag und was ich toll finde, du nicht so toll findest. Und das kann man dann auf alles anwenden. Bis auf ein paar Dinge, da sind wir uns einig.
Ja,
wenige. Mir fällt jetzt aber auch spontan Steak.
Du isst Rosenkohl, come on. Ich weiß nicht, warum ich mit dir befreundet bin. Du isst Rosenkohl. Das ist ein Scheidungsgrund.
Ja.
Dein Hirn weiß zu jedem Zeitpunkt, wo deine Organe sind, sagt es dir aber nicht.
Das stimmt, dass es mir das nicht sagt. Aber ich weiß, man weiß auch eigentlich nur hundertprozentig, wo ein Organ ist und das ist das Gehirn. Alle anderen sind so ungefähr da. Aber weißt du, wo deine, na du vielleicht, aber wo deine Lunge anfängt, auf welcher Höhe und wo sie aufhört?
Grob, ja.
Ja, du schon, aber du hast auch einen medizinischen Hintergrund.
Das stimmt und ich hatte mal einen Lungenröntgen. Aber, ja, nur und die Lunge kann halt nur in einem bestimmten Areal im Körper sitzen. Die sitzt halt nicht über dem Arsch.
Ja, so. Aber du weißt halt nicht, ich habe mir das, hab mir das mal angeguckt und die fängt ja relativ in der Nähe vom Schlüsselbein an. Mhm. So, und das fand ich sehr hoch. Weil in meinem Kopf sind meine Lungen dort ungefähr, wo meine Brüste sind. Das heißt, mit den Jahren immer weiter unten.
Weil du sehr dumm bist, oder warum?
Weil das so ein Gefühl ist.
Weil das so ein Gefühl ist. Nein, die Lunge sitzt hinterm Herzen.
Ja, das ja. weiß ich auch.
Also
ja.
quasi von vorne betrachtet hinten. Und tatsächlich sehr weit oben. Es ist ganz spannend. Ich habe ja mich eine Zeit lang sehr intensiv, also über Jahre, mit Schmerztherapie beschäftigt, weil ich wollte ja mal Schmerztherapie beschäftigt. Klingt auch so super, ne? Sehr viel Geld für eine sehr lange Ausbildung hingelegt. Und da geht es ja beim Schmerztherapeutischen klar um Schmerzbekämpfung und unter anderem halt um bei dem im neuraltherapeutischen Bereich, in den ich eigentlich gehen wollte, da geht es halt ums Spritzen. Und da lernst du am Anfang sehr spannende Sachen, wie beispielsweise, es macht bei einer Nadel keinerlei Unterschied, wie lang die ist. Das ist ja so eigentlich naheliegend, aber irgendwie, wenn ich eine lange Nadel sehe, ich hasse Nadeln, gut, dass ich Neuraltherapie irgendwie mehr ausgesucht habe, aber wenn du eine lange Nadel siehst, fühlt man sich immer direkt unwohler und denkst, oh Gott, das wird sehr schlimm wehtun. Und wenn du eine kurze Nadel siehst, ja, das geht ja, die ist ja kurz. Du hast im Inneren deines Körpers nur ganz bedingt Schmerzempfinden, fast gar nicht. Das bedeutet, das wäre auch schlimm, weil du, sonst hättest du mit den Organen, sonst hättest du ein paar Mal Probleme. Aber du spürst nur maximal die ersten 3 Hautschichten. Und danach war's das. Das heißt, ob nun die kurze Nadel durch die 3 Hautschichten muss oder die lange Nadel dadurch muss, völlig egal, weil die Einstichstelle ist, also der Einstichweg ist der gleiche und danach spürst du nichts mehr. Deswegen solltet ihr zum Arzt gehen. Keine Angst vor langen Nadeln. Sie machen keinen Unterschied. Es tut alles gleichermaßen scheiße weh. Es sei denn, die können das. Also es gibt ja viele Ärzte, die können das auch. Und es ist auch gar nicht so schwierig. Ich habe das ja auch gelernt zu spritzen, gelernt Blut abzunehmen, den ganzen Scheiß. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und das übt, dann ist das fast nicht mehr schmerzhaft.
Ich weiß noch, bei meiner ersten Corona-Impfung, die Spritze, das war ein Arzt, der unter anderem auch Akupunktur gemacht hat. Ich habe diese Spritze nicht gespürt. Also kein Schmerz, als er die gesetzt hat. Es war hinterher nur, aber das war der Druckschmerz vom Impfstoff im Prinzip so. Aber den Einstich und das Rausziehen habe ich nicht gespürt.
Es ist gerade auch so, gerade Ärzte, die Akupunktur machen, die einfach jeden Tag hunderte Nadeln setzen, da hast du irgendwann tut das nicht mehr weh, weil die es so gekonnt und so schnell machen. Also finde ich immer ganz schön, dass das geht. Es geht, aber gut, ich möchte jetzt auch nicht, das soll klingt nachher sonst wie Bashing, das ist ja kein Bashing, das ist nicht gemeint. Ja. Aber ja, das finde ich ganz spannend. Und dass du organisch sehr selten Schmerzen hast. Also auch dieses, oh, mir tut hier die Leber weh. Wie häufig ich Menschen höre, die sagen, mir tut die Leber weh. Wo ich denke, so wenn dir die Leber weh tut, dann ist 11:55, ey. Du hast im Grunde keine Organschmerzen. Aber ich finde das spannend. Ich finde dieses, natürlich finde ich das spannend, weil es hat was mit dem menschlichen Körper zu tun. Und da ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Aber dass du im Grunde dein Gehirn die ganze Zeit Bescheid weiß. Nur dein Bewusstsein einfach wie immer nicht Bescheid sagt.
Auch so, fällt das auch mit in die Kategorie, dass du eigentlich die ganze Zeit deine Nase siehst, aber sie nicht siehst, weil dein Gehirn es ausblendet?
Zum Beispiel. So wie man irgendwann die Brillenränder nicht mehr sieht, die man am Anfang immer sieht. Aber ja, man sieht die ganze Zeit seine Nase. Und das Gehirn registriert alles, was es sieht, gleichermaßen erstmal mit der gleichen Priorität. Und stuft dann die Priorität der Sache, die es sieht, ab. Also wir sitzen hier jetzt gerade bei mir im Wohnzimmer und haben hier vor der Nase, keine Ahnung, deine Thermosbuddel und den Laptop und die Mikrofone und draußen fallen Blätter. Das Gehirn nimmt das alles wahr. Es blendet es nur fürs Bewusstsein weg, wenn es nicht wichtig ist. Es ist völlig egal, ob da jetzt ein Blatt runterfällt oder ob da eine Lampe steht. Es macht sich darüber irgendwann keine Gedanken mehr. Und das finde ich eine ziemlich geile Leistung.
Ja, ich finde es auch, das habe ich auch neulich gelesen, Das hatte ich schon mal gehört und finde aber diesen Fakt immer wieder faszinierend, dass das Gehirn nicht im Negativen denken kann.
Das stimmt.
Ne, dass, wenn ich jetzt sage, liebe Flauschis, denkt jetzt nicht an einen rosa Elefanten, dann denken alle an einen rosa Elefanten und du kannst es nicht ändern, nicht mal für eine Sekunde. Du kannst es ganz, jetzt habe ich mal versucht, so ganz kurz, dass der Gedanke gleich wieder weg ist, aber einfach nur eine andere Farbe geben. Aber letztendlich, in der ersten Sekunde, sobald jemand was sagt, ist das der Impuls, der da ist und das Bild, das du dann hast. Das finde ich faszinierend.
Weil das Gehirn nicht in der Lage ist, nichts zu denken. Das ist also, du kannst natürlich, du hast Gedanken nicht präsent, das ist klar, oder du denkst an verschiedene Sachen nicht, aber in dem Moment, wo du etwas wahrnimmst, ist es halt da. Wo du etwas hörst, ist es da. Und das Gehirn stellt sofort eine Assoziation her. Deswegen sehen wir ja auch in allen möglichen Dingen, und Gegenständen und Flüssigkeiten, irgendwelche Sachen, also in Wolken, Gesichter. Das Gehirn liebt Gesichter, es liebt einfach Gesichter, deswegen müssen wir überall Gesichter sehen, weil wir darauf total stehen.
Brauchen wir auch fürs Träumen.
Brauchen wir fürs Träumen, genau. Und auch so ein spannender Fakt, dass wir angeblich beim Träumen keine Gesichter sehen, die wir nicht schon mal gesehen haben.
Ja, genau.
Das heißt, wenn du von jemandem träumst, der wirklich nicht existiert, hat der auch kein Gesicht.
Mhm.
So wie man sich selber ja, glaube ich, auch in Träumen, habe ich immer gelesen, weiß ich aber nicht, ob man sich selber in Träumen sieht oder nicht.
Das ich glaube, ist ja nicht. Ego. Also bei mir sind die Träume dann immer aus Ego-Perspektive. Obviously. Aber so, ich träume nicht sozusagen außerhalb des Körpers, dass ich auf mich gucke.
Nee,
aber
es könnte ja sein, dass du dich im Spiegel siehst, weil das hast du, ja, das hast du ja auch im wahren Leben.
Nee.
Aber ich glaube, das habe ich auch noch nicht. Und wenn, dann bin ich nicht. Bist du zwingend immer du in deinen Träumen?
Nein. Es sind auch, es ist auch dieses, du siehst eine Person in deinem Traum und die sieht völlig anders aus, aber du weißt, das ist deine Mutter.
Ja.
Oder das ist die und die Person, obwohl vom Aussehen her das nicht so ist. Oder es muss nicht mal ein Mensch sein, es kann auch ein Tier, ein Gegenstand sein, so, aber das ist die und die Person.
Mhm.
So, dass man das weiß. Kannst du aktiv träumen?
Inwiefern aktiv träumen?
Also, dass du dir beim Träumen bewusst bist, dass du träumst und deinen Traum regulieren kannst oder beeinflussen kannst?
Ja, das habe ich mir mal antrainiert über einen sehr langen Zeitraum, weil ich sehr viele Jahre lang sehr starke Albträume hatte.
Mhm.
Und Albträume deswegen ja unter anderem auch so schlimm sind, weil zum einen, weil Albträume halt schlimm sind, so, also weil du etwas, weil du in einer Situation dich befindest, die unangenehm ist, und zum anderen ist das Gehirn ja nicht in der Lage, zwischen Traum, also oder zwischen Traum und Wirklichkeit oder Wachsein, also zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Deswegen lassen wir uns auch in Bücher und in Filme so reinsaugen, aber vor allen Dingen in Träume. Das Gehirn weiß nicht, ob du träumst oder nicht. Es nimmt es, wenn es eine Bedrohung wahrnimmt, nimmt es das als die gleiche Bedrohung wahr, als wäre das real. Und dann deswegen stressen Albträume ja so, weil sonst wäre es ja egal.
Deswegen hast du auch so eine körperliche Reaktion auf Albträume, wie extremes Schwitzen und außer Atem sein und
ja,
so zum
genau,
Teil.
Ja, genau, und Cortisol wird ausgeschüttet und also Stresshormon, und dann irgendwie gibt es ja auch Leute, die schreiend aufwachen und so, das gibt's ja alles. Und ich hatte das sehr häufig, weil ich habe zwei wiederkehrende Albträume mein ganzes Leben schon. Und also schon als Kind hatte ich den, ich habe den bis heute, zwei Stück, zwei unterschiedliche, die, wenn man sie erzählen würde, jetzt nicht so wahnsinnig aufregend sind. Das ist ja häufig so bei Albträumen, dass wenn du sie dann wiedergibst, man denkt so, ja, wie schlimm. Aber du lebst halt in dieser Sache. Ich bin in dem einen Traum, bin ich immer, ich bin beide Male ich, und ich bin in dem einen Traum immer ein Kind, mit, aber als ich, also quasi ich bin ich als fast 40 Jahre altes Ich in dem Körper des Kindes.
Ja,
so.
Ja.
Und erlebe immer die gleiche Sache, und bei dem anderen bin ich immer eine Jugendliche, und das hat sich nie geändert, das ist ganz spannend. Das hat sich, da muss irgendwas passiert sein, und da hat sich mein Gehirn dran festgefressen, und das und noch sehr viele andere Albträume, und die waren, das war sehr, sehr übermächtig eine Zeit lang. Und dann habe ich mich viel mit Traumdeutung gar nicht, weil ich habe von Traumdeutung überhaupt gar keine Ahnung. Und weiß auch nicht, ob das so ein bisschen, ja, Traumdeutung kommt mir immer ein bisschen vor wie Hokuspokus, ehrlich gesagt.
Immer so ein bisschen wie Horoskop?
Ja, ja, oder wie aus dem Kaffeesatz lesen. Es ist immer so Traumdeutung. Weil irgendwie hat immer alles mit dem Penis zu tun oder mit Verlust.
Mhm.
Also entweder stirbt jemand, oder du gewinnst im Lotto. Oder jemand zwoffelt dir seinen Penis gegen die Nase. Eines dieser drei Sachen wird es sein, weißt du? Deswegen Traumdeutung, nee, aber mit diesem, du kannst ja tatsächlich über deine Träume Kontrolle übernehmen. Zumindest insofern, als dass du weißt, dass du träumst. Und das geht ganz gut. Also wenn ich jetzt Albträume habe, bin ich immerhin in der Lage, dass ich mir selber sage, dass ich weiß, dass ich träume. Das ändert an dem Traum spannenderweise nichts. Also ich kann an der Handlung des Traums nicht drehen. Das kann ich nicht machen.
Okay.
Aber ich kann.
Geht das? Aber prinzipiell? Jetzt nicht, wenn du es nicht kannst, aber kann man Träume beeinflussen?
Ich glaube ja. Aber das kann ich nicht. Was ich kann, ist, wenn ich aus dem Traum aufwache, mir vornehmen, daran weiter zu träumen, wenn ich wieder einschlafe. Mhm. Das geht gut.
Ja.
So. Oder meine Träume beeinflussen, indem ich vorm Einschlafen sehr sehr intensiv an eine Sache denke, von der ich gerne träumen würde, dann funktioniert das nicht immer, aber das funktioniert durchaus. Und bei diesem quasi dir selber sagen, das hier ist ein Traum, ist alles okay, das sorgt dafür, dass Träume auch mehr Spaß machen, auch die miesen.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel einen Traum, der ist nicht wieder, also den hatte ich auch schon ein paar Mal, aber das ist nicht so schlimm oder nicht so häufig. Das ist so ein Zombie-Traum, aber ohne Zombies.
Mhm.
Also, sondern eine dauerhafte Bedrohungslage, die immer da ist. Das habe ich sowieso häufig, in letzter Zeit noch viel häufiger, dass ich von irgendwelchen Monstern träume. Ich nenne sie jetzt mal Monster, weil ich kann sie nicht sehen.
Mhm.
Es ist eine Bedrohungslage und es ist klar, es ist keine Bedrohung durch Menschen.
Mhm.
Solche Träume habe ich auch, aber sondern in dem Fall häufig durch irgendwas Cloverfield-mäßiges, Großes mit, weiß ich nicht, vielen Armen oder so. Und da habe ich es mittlerweile meistens drauf, dass ich dann so, okay, alles klar, ich träume jetzt gerade. So. Und dann läuft die Handlung trotzdem weiter, aber es fühlt sich, wenn ich aufwache, nicht mehr schlimm an, sondern eher unterhaltsam.
Ja. Das habe ich aber auch mit Zombie-Träumen jetzt ganz im Speziellen. Ich habe zum Glück, also ne, ich beschwere mich da gar nicht, schon sehr selten Albträume.
Mhm.
Früher mehr tatsächlich, aber je älter ich geworden bin, desto weniger wurden sie. Und ich habe nur mal so Zombie-Träume habe ich gerne mal.
Mhm.
Vor allem, wenn wir mal wieder ein Wochenende irgendwie durchgezockt haben.
Mhm.
Aber die sind, da mir das ja im Wachsein auch Spaß macht, nie im Schlaf. Das ist immer so ein Survival-Traum. Und ja, da ist eine Bedrohung, so vor allem so diese Träume, wo du auf der Stelle läufst und nicht vorankommst und die Bedrohung kommt immer näher.
Mhm.
Zum Beispiel so eine Zombie-Horde.
Bestimmt irgendwas mit Penissen zu tun.
Bestimmt.
Dessen Plural übrigens Penen ist. Penen? Penis. Also nicht mit I, sondern mit E. Das habe ich letztens jemand weitergeleitet.
Ja.
Ich denke, was? Der Plural von Penis ist Penis mit E? Wie unangenehm.
Ja.
Gut, dass du diese Information
hast. Ja, genau. Hast.
Ja. Bitte erzähl uns weiter über deine Zombie-Träume.
Oh Gott. Aber das, auch wenn es irgendwie so eine bedrohliche Situation ist, ist es nie so ein Angsttraum, auf dem ich auswache. Also wenn ich einen Albtraum habe, wache ich meistens verkrampft auf. Nicht um mich schlagend oder laut werden, sondern ich wache auf und mein ganzer Körper ist angespannt, als würde ich gleich aufspringen müssen. Ne? Also so Fight-or-Flight-Reflex. Und ich bin halt so, alles ist angespannt. Dann muss ich erstmal tief durchatmen und jede einzelne Muskelgruppe sozusagen loslassen.
Mhm. Ja, hast du keine Angst in Albträumen? Also auch aus, wenn du auf einem Nicole, Reboot. Nochmal das Ganze. Wenn du aus einem Albtraum aufwachst, das Gefühl von Angst?
Doch, schon.
Okay.
Aber jetzt nicht bei Zombies. Ne? Aber ich habe auch durchaus Albträume, so diese, keine Ahnung, aus Horrorfilmen, wenn du jetzt so eine Situation hast, es ist dunkel und dann plötzlich direkt vor dir geht das Licht an, dann ist irgend so eine Fratze, meistens sind das diese Geisterfilme oder sowas, ne?
Ja.
Und sowas habe ich. Und dann manchmal weiß ich auch, wenn ich jetzt wieder einschlafe sofort, träume ich da weiter, weil ich das auch schon gemacht habe.
Mhm.
Und dann muss ich immer ganz bewusst, okay, du musst jetzt wach werden. Du musst wacher werden, als du es jetzt bist. Und damit du nicht weiter träumst.
Mhm.
Und manchmal zwinge ich mich auch im Bett aufzusetzen oder so. Aber es ist so ein kurz diese Angst, wenn ich jetzt die Augen aufmache, ist dieses Vieh vor mir.
Ah.
Oder da sehe ich steht jemand neben dem Bett oder sowas. Und da ist dann so, ah nee, du musst richtig wach werden. Du musst richtig wach werden, damit die Angst weggeht. Vielleicht nochmal ein bisschen bewegen. Also bewegen im Sinne von, ich drehe mich mal von rechts auf links.
Im Bett.
Ja, ja. Nee, aber ich drehe mich von rechts auf links oder atme tief durch, so, dass diese Anspannung, die der Körper angesammelt hat, weg ist.
Hast du schwarzer Mann-Träume gehabt oder hast du sie? Also kurz zur Erklärung, für die Flauschis nicht wissen, was ich meine. Es gibt ja das Phänomen, das hat aber, glaube ich, fast jeder Erwachsene schon hinter sich, das Phänomen, dass man in einem Halbwachzustand, da kann ich gleich was zu sagen, träumt, dass jemand bei einem im Zimmer oder vorm Bett steht. Und das ist immer fast immer eine männliche Statur
Gestalt.
Oder Gestalt ohne Gesicht, ohne alles, in schwarz. Häufig hat er einen Hut auf, whatever.
Ein schwarzes Wäre jetzt meine Assoziation auch gewesen.
Zylinder. Ja, ja, genau. Und ja, so. Und dieses Phänomen tritt hauptsächlich dann auf, wenn, also anders erklärt, das Gehirn hat ja zwei Hälften.
Mhm.
Und diese Gehirnhälften schlafen nicht zeitgleich.
Mhm.
Es ist entweder eine wach oder sie schlafen, nein, es ist, glaube ich, immer eine wach.
Mhm.
Und es gibt den Zustand, gerade als Jugendlicher hat man das und Kinder haben das auch. Ich weiß es aber als Erwachsener, dass ich das auch noch habe, dass man in diesen Zustand kommt, in dem man die eine Gehirnhälfte schon schlafen gegangen ist und die andere Gehirnhälfte noch wach ist. Das ist so ein ganz merkwürdiger Zustand, weil du kannst immer noch die Augen aufhaben, du nimmst auch irgendwie noch deine Umgebung wahr, aber halt irgendwie nicht so richtig so. Und dann gibt es ja das Phänomen der Schlafparalyse, glaube ich, heißt das. Das heißt, wenn du am Schlafen bist, dann bewegt man sich relativ wenig bis gar nicht, weil du es nicht kannst. Weil das Gehirn dafür sorgt, dass du dir nicht dann nachts aus Versehen deinen eigenen Arm brichst, weil du da blöde drauf liegst oder rüberrollst oder so. Deswegen, wenn man wach wird oder wenn man sich umdrehen möchte, dann holt das Gehirn einen tatsächlich aus dem Schlaf raus, dann kannst du dich drehen, dann schläfst du sofort wieder ein. Das kriegen wir nicht mit, aber Bewegung im Schlaf bedeutet immer eine gewisse Wachphase, kannst du im Schlaflabor testen. Und dieses Schwarze-Mann-Phänomen geht fast immer einher mit dieser Schlafparalyse. Das heißt, das Gehirn, man hat die Augen noch auf und du guckst auch noch, aber die Verarbeitung im Gehirn von dem, was du siehst, funktioniert nicht mehr so richtig, weil eine Gehirnhälfte gerade pennt. Und die Schlafparalyse ist aber schon aktiv. Und deswegen berichten Menschen, die das erlebt haben, häufig, ja, dann steht da jemand in der Tür oder am Bett oder mitten im Zimmer. Es ist immer irgendwie eine ähnlich aussehende Figur. Und die können sich nicht bewegen. So, die haben halt Angst, aber die können sich nicht bewegen. Das ist eine ganz fürchterliche Erfahrung natürlich, weil du hast das Gefühl, du bist in einer Bedrohungslage. Du hast das Gefühl, du bist wach. Das bist du aber gar nicht richtig, nur ein Teil von dir. Und das, was da passiert, ist quasi, dass das Gehirn, also deine Augen, du hast die Augen auf. Du kannst dich nicht bewegen, weil Schlafparalyse, aber du hast die Augen auf und du siehst etwas. Jetzt ist es aber so, dass Sehen und Assoziieren zwei unterschiedliche Dinge sind. Das heißt, wenn du etwas siehst, ist es nicht so, dass das Gehirn irgendwie sagt so, ah, das ist ein Apfel, sondern es sieht etwas und nimmt die Information aus dem, was es sieht und zieht die größtmögliche Wahrscheinlichkeit dafür einher. Also sieht aus wie ein Apfel, riecht wie ein Apfel, schmeckt wie ein Apfel, muss ein Apfel sein, beziehungsweise ja, sieht so, keine Ahnung, ich ordne das mal als Apfel ein. So. Und in diesem, das dafür sind aber zwei unterschiedliche Gehirnhälften zuständig. Und wenn die eine schläft, funktioniert diese Assoziation nicht so richtig. Das heißt, es muss die Gehirnhälfte, die wach ist, muss diese Arbeit jetzt übernehmen. Und das kann sie nicht so richtig, weil das nicht ihre Aufgabe ist. Weil die Informationen für, was ist das eigentlich, was ich da sehe, auf der Gehirnhälfte gespeichert sind, die pennt. In dieser Phase. Und das heißt, das, was das Gehirn macht oder die eine Gehirnhälfte macht, ist, es nimmt die einzige hundertprozentige Assoziation zu Rande oder zieht es zur Informationswiedergabe an, die es hat. Und das bist du selber. Das heißt, das, was wir mal da sehen, ist im Regelfall dann ein Schatten oder irgendwas, das uns nicht klar ist, die Verarbeitung für die Synchronsetzung dessen, was es dann in Wirklichkeit ist, funzt nicht richtig. Also nimmt das Gehirn das, was es weiß, dass da ist. Das bist du. Und anstatt dass dann dir sagt, das ist ein Schatten von einem Baum oder das ist ein Stuhl, der da einen Schatten wirft oder sowas, sagt es, keine Ahnung, und projiziert dich quasi. Das heißt, zumindest ist das die gängigste, aktuell gängige Theorie dazu, dass das Gehirn quasi es nicht halluziniert, aber projiziert und sagt, das dann bist du das. Das ist ja klar. Das heißt, im Grunde hast du Angst vor dir selber. Warum man ständig einen Hut auf hat oder warum alle möglichen Leute behaupten, man hätte einen Hut, also sie würden das sehen. Ich habe es auch schon mit einem Typen mit einem Hut gesehen. Ich weiß nicht, ob ich nachts heimlich Zylinder trage. aber ich finde das total spannend.
Ja. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, ob ich das schon mal hatte. Also so Schlafparalyse, so halb. Ich habe manchmal dieses Fallen, dieses Gefühl vom Fallen. So, und dass man dann rausschreckt und der ganze einmal zusammenzuckt am ganzen Körper.
Weißt du, warum der Körper das macht? Möchtest du das auch wissen?
Das wusste ich schon mal, aber ich habe es ja vergessen.
Also ist immer nur gelesenes Wissen, ne? Es ist nicht, ich habe das nicht studiert. So. Aber
na gut, dass wir hier gefährliches Halbwissen zum Teil verbreiten, hatten wir ja schon mehrmals erwähnt.
Ja, also aber gut, die meisten Menschen wissen Dinge nur, weil sie es irgendwo gelesen haben. Ja, und ich habe es immerhin nicht auf TikTok oder auf der Bild-Zeitung. Also insofern, immerhin, das ist schon mal ein Fortschritt. Soweit ich informiert bin, hat das was damit zu tun, dass dieser Einschlafprozess, unter bestimmten Voraussetzungen vom Gehirn missinterpretiert werden kann. Und das Gehirn glaubt, dass du quasi stirbst. Hm. Weil Schlaf ja so eine, nicht eine Vorstufe zum Tod ist, aber ein sehr ruhiger Zustand.
Mhm.
Und wenn es dem Gehirn, glaube ich, zu schlagartig zu ruhig wird und es das fehlinterpretiert durch, keine Ahnung, irgendwas ist da in der Information nicht gerade gelaufen, dann zuckst du zusammen, weil das Gehirn einfach alles einmal ganz kurz aktiviert.
Mhm.
So, und jeden Muskel zeitgleich. Und dieses Zucken fühlt sich an wie Fallen.
Mhm.
Und deswegen schreckst du darauf aus. Und das habe ich als Jugendliche so häufig gehabt. Mhm.
Ich hatte das früher auch mehr.
Gefühlt jede Nacht, heute als Erwachsener fast gar nicht mehr. Und wenn, dann alle paar Jahre mal. Aber damals ständig. Und ich habe mich immer am Laken festgekrallt.
Mhm. Okay.
Was ich heute noch teilweise habe, ist, wenn ich einschlafe, also es ist wahrscheinlich das gleiche Phänomen, aber wenn ich einschlafe, dass ich hochschrecke, weil ich mich hinlege und denkst so, ach, jetzt hier einmummeln und dann scheinbar instantly anfange zu träumen, und zwar, dass ich stolpere. Und dann bin ich sofort wieder wach. Das ist wahrscheinlich das ähnliche Phänomen. So, weil dann zucke ich halt auch zusammen und bin auch sofort wieder wach und denkst so, warum stolpere ich in meinen Träumen ständig? Ich habe allerdings auch Angst vorm Stolpern. Also nicht generelle Panik, aber wenn ich auf die Bühne gehe, ich denke jeden Abend, bitte nicht stolpern. Bitte nicht über diese 5000 Kabel da stolpern, weil ich möchte nicht als Opener meiner eigenen Show direkt auf mein Gesicht klatschen.
Mm.
Das wäre irgendwie scheiße. Oh.
Ja. Hast du, was ich in letzter Zeit ab und zu habe, ist, dass ich das Gefühl habe beim Einschlafen, dass ich aufhöre zu atmen. Dass ich einschlafe und dann so plötzlich so und das Gefühl habe, vielleicht ist es auch so, nicht genug Sauerstoff zu bekommen, weil ich die Luft angehalten habe oder so.
Dieses Phänomen nennt sich Schlafapnoe und das solltest du dann mal untersuchen lassen.
Mm. Das ist aber nicht immer.
Nee, ja, zumindest weißt du es nicht,
dass
es immer ist. Das ist ja, weil
aber ich schlafe
mir häufig nicht.
Aber ich möchte nicht so eine Maske tragen müssen.
Aber dann hast du besseren Schlaf. Also wenn du Schlafapnoe hast und so eine Maske trägst, dann hast du deutlich besseren Schlaf. Ich kenne einige Leute, die Schlafapnoe irgendwie diagnostiziert bekommen haben. Und die alle mit so einer Darth Vader-Maske schlafen müssen und die alle sagen, ja, nervt am Anfang, aber wenn alles gut eingestellt ist, hast du den allerbesten Schlaf, weil du einfach nicht mehr nachts erstickst.
Mm.
Also kann tatsächlich sein, ich meine, du schnarchst ja, so, vielleicht.
Du aber auch.
Ja, ich habe aber keine Schlafapnoe. Das habe ich nämlich schon mal kontrollieren lassen, weil ich nämlich da Angst hatte, dass ich vielleicht Schlafapnoe habe, weil ich ja schnarche. Nicht immer, aber häufig.
Muss man dann das im Schlaflabor machen? Oder
ja, ich glaube, du musst dir irgendwo dann, ja, du musst zum Lungenfacharzt, glaube ich. Und dann wird der Lungenfacharzt sich in ein Schlaflabor stecken und dann wird da geguckt, wie deine Wach- und Schlafphasen sind und ob du atmest und so.
Mhm.
Also mit anderen Worten, das wird niemals passieren bei dir, es sei denn, du bist eine Handbreit vor dem Erstickungsanfall.
Ja. Das klingt nach mir.
Ja, schon.
Obwohl, ich gehe ja jetzt gerade, ich bin jetzt bei meinem Hautarzt und lass mir Dinge wegschneiden aus der Haut.
Das Gesicht zum Beispiel.
Ja, fast. Also Kopf.
Kopf.
und das habe ich schon sehr lange vor mir hergeschoben. Und jetzt mache ich das.
Ja, ich bin auch sehr stolz auf dich.
Hm.
Dass du da dir die Beulen vom Kopf wegschneiden lässt.
Von anderen Stellen.
Unangenehm.
Ja. Aber spannend. Und es geht so schnell.
Oh, nein, es ist vor allen Dingen ekelhaft, weil eigentlich nicht, weil das an sich ekelhaft ist, das ist mir ja völlig egal, aber weil du bist ja auch so ein Pickelausdruck-Freund, so Dr. Pimple Popper oder wie auch immer das, widerlich, ich könnte ja kotzen. Und ich finde, es ist auch noch entspannt. Und auch dann, wenn ich dann so Nachrichten bekomme, hier, als du das am Kopf wegschneiden lassen, ja, der hat da voll die riesen Dinger rausgeholt und ich hätte ja total gern mitgespielt.
What the? Ich wollte sie anfassen, ja.
Fucking fuck, ey. Was? Igitt. Nee, weiß ich nicht.
Aber ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin, solche Videos zu gucken. Ich finde die sehr entspannt.
Nee, ich finde, stehst du auf ASMR-Videos?
Nicht unbedingt.
Das sind so Leute, die in so Mikros sprechen, wie wir jetzt gerade, aber dann die ganze Zeit so machen und
ja,
so.
Oder so, genau, so mit den Fingernägeln irgendwo dran kratzen und alles so.
Solche Geräusche und so.
Genau.
Oder nur hart nervt.
Ja, oder so an der
Ja, ja, ja.
Na, irgendwo einfach mit den Fingernägeln an unterschiedlichen Materialien kratzen, und flauschen, knistern und sowas. Und das soll dann entspannend sein.
Oder Sachen essen.
Ja, ja, oder Sachen essen.
Sachen essen.
Ja, das ist für dich dann
das
eher.
Das ist richtig, absolut ist das was für mich. Mhm. Weil ich dann auch nur umgehend ausraste. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich hab festgestellt, schlimm ist Essen, noch schlimmer ist, wenn die trinken. Mhm. Das macht mich überall, also wenn es am Mikro getrunken, oh, macht mich das wahnsinnig. Das, ey, um Gottes Willen. Ich mag so, wenn die so, keine Ahnung, so Seife in so Stücke schneiden. Mhm. Das finde ich total calming beim Anschauen. Mhm. Oder, weiß ich nicht, wenn, oh, das ist auch toll. Immer so, es gibt immer so Form, so wie Sandform von früher und mhm. dann brechen die auf und dann ist da Slime drin oder so. Oh, das können wir ja stundenlang angucken. Das macht mich halt glücklich, ne? Oder wenn Leute in so, Slime ist ja sowieso so eine, mhm. die stundenlang, die mit irgendwelchen Sachen mischen und die dann durchkneten. Ich habe keine Ahnung, warum mich das so, mhm. das macht mich fast ein bisschen an. Mhm. Also es ist richtig toll.
Mhm. Ja, du hattest doch, hast du den selbst gemacht oder hat dir den ja geschenkt, so Slime? Den du hier dann, ich weiß noch, da saß du hier vercoucht, du hattest die ganze Zeit diesen Slime in der Hand und hast damit rumgespielt und geknetet.
Was?
Ja.
Wann?
Das ist schon ein bisschen her, aber.
Das muss ein bisschen länger her sein.
Doch, du hast es dir selbst gekauft?
Das könnte das sein.
Ja, das könnte sein. Wahrscheinlich hat er auch noch geglitzert.
Bestimmt.
Ja.
Wenn ich es mir selber gekauft habe, auf jeden Fall. Mm. Das könnte durchaus sein.
Ja. Aber der Slime geht dann.
Weil im Gegensatz zu anderen Slime oder?
Ja.
Ich finde Slime ja super.
Mhm. Solange er nicht komisch riecht.
Solange er nicht komisch riecht und nicht an meinen Händen klebt.
Mhm. Ja.
Ha. Ich habe letztens, das hast du bestimmt auch gesehen, weil ich wette, ich habe es nicht auf TikTok gesehen, aber ich wette, das gibt es auch auf TikTok. Dass Leute ganz traurig folgenden Satz sagen. Eines Tages haben deine Eltern dich das letzte Mal abgesetzt. Und nie wieder hochgehoben.
Oh ja, ja, ja.
Und das Schlimme ist, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und ich denke so, war das ein Entschluss? Also, wie ist das? Also, seitdem denke ich immer so, haben Eltern davor eigentlich Angst, wenn sie sich das bewusst machen, dass sie denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde der Tag kommen, an dem ich mein Kind nicht mehr hochheben werde. Meine Eltern heben mich seit Jahren. Warum lachst du so schäbig? Nirgendwo mehr hin.
Aber komm, dein Onkel hebt dich mal zu Weihnachten hoch.
Mein Onkel hebt mich ab und zu Weihnachten hoch, das stimmt. Und ich kann nicht behaupten, dass ich das vermisst habe, hochgehoben zu werden. Das ist als Erwachsener kein gutes Gefühl.
Nee, ich mag das auch nicht.
Aber es ist tatsächlich so, irgendwann haben sie dich abgesetzt und danach nie wieder hochgehoben. Und ich finde das komisch, weil Kinder hochheben ja auch so ein, die trägst du ja ewig, Säuglinge trägst du ja ewig, Kleinkinder trägst du ewig. Ich weiß, dass meine Nichte ist jetzt 8 geworden, wie wir aus dem letzten Podcast wissen, weil ich die schlechteste Tante der Welt bin, die den Geburtstag vergessen hat. Und nicht nur das, ich war auch nicht auf der Geburtstagsnachfeier, weil ich nicht da war. Es ist ein Graus.
Kannst du dir verziehen?
Ich hoffe sehr.
Man sagt dem 8 Kinder in dem Alter vergessen ganz schnell.
Ah, nee, weiß ich nicht. So, und ich weiß, dass die aber noch, ich nehme sie auch noch hoch. Ich frage sie, ob ich sie hochnehmen darf und dann nehme ich sie hoch. Sie ist 8. So, irgendwann wird doch der Tag kommen, an dem auch ihre eigene Mama, also meine Schwester, sie runtersetzt und am nächsten Tag nicht wieder hochheben wird. Und ich finde das total komisch, weil du das ja Jahre machst. Das ist ja eine Gewohnheit. Dieses Kind wird ständig hochgehoben. Irgendwann ist sie natürlich zu groß dafür, aber du musst ja, ist das ein Punkt? Kommt man so, dass man denkt so, ab jetzt hebe ich meine Tochter, meinen Sohn nicht mehr hoch, weil RCS ist zu schwer, zu groß, zu alt, mag nicht angefasst werden. Weiß der Geier was? Oder passiert das einfach? Und wie häufig passieren uns Dinge, die wir ewig machen und plötzlich nicht mehr?
Ja, ja. Ich denke, dass auch manchmal, wenn du plötzlich, also das weiß man ja immer nicht, aber so, irgendwann hast du mit Person XY das letzte Mal gesprochen.
Ja. Ne?
Und gar nicht mal, weil es ein Abschied war oder weil derjenige gestorben ist oder so. Also gar nichts Dramatisches, sondern wie, keine Ahnung, als würde man, wenn Freundschaften auseinandergehen, so sich auseinanderdriften, so, ne? Irgendwann hast du dann das letzte Mal miteinander gesprochen. Und siehst dich nie wieder, hörst dich nie wieder.
Ja.
Und das ist einfach so. Und das ist einem gar nicht so bewusst. Man weiß es ja auch nicht. Es ist ja auch nicht immer Absicht. Aber das finde ich auch ganz komisch, dass plötzlich Menschen aus deinem Leben verschwinden können. Weil keiner von beiden mehr den Telefonhörer in die Hand genommen hat, um zu sagen, hey, wie geht's denn?
Ja. Ja, und wie häufig man wie häufig man Gewohnheiten hat, die man ändert. Also die einfach, wo du irgendwann feststellst, so, das habe ich ja auch schon jahrelang nicht mehr gemacht.
Mhm.
Oder das Phänomen Lieblingslied. Mhm. Dass eine bestimmte Zeit lang das absolute Lieblingslied ist, dann hört man es so lange, bis man es nicht mehr hören kann.
Mhm.
Aber das ist ja, plötzlich ist es aus deinem Leben weg.
Mhm.
Und dann kommt irgendwann Spotify und überrascht dich mit deinen Lieblingshits von vor 500 Jahren Playlist und denkst so, ach ja, Gott, das mochte ich ja voll gerne.
Deswegen hat man ja auch so finde ich, so eine starke Reaktion, wenn ich Lieder aus den 90ern anfange, 2000er höre, also aus der Jugend im Prinzip, ne, dass was, also ganz starke Verbindung zu hat, und damals habe ich gesagt, ach nee, das finde ich ja doof, ne, aber hat es dann doch irgendwie immer regelmäßig gehört, durch Fernsehen, Radio etc. Und wenn man es jetzt hört, ist es immer so richtig geil und kommen ganz viele Erinnerungen zurück.
Willst du dich mal alt fühlen? Lilo und Stitch von Disney ist jetzt 20 Jahre alt.
Oh, krass.
Oder?
Ja.
Ich habe den bis heute nicht gesehen.
Ja.
Du bestimmt 500 Mal, du kannst jedes Lied mitsingen.
Nee, da singen sie nicht.
Ein Disney-Film, bei dem sie nicht singen? I'm in.
Mhm.
Okay.
Also ich kann mich zumindest nicht dran, also so als Hintergrund, aber nicht an...
Nein. Wird doch immer gesungen. Irgendjemand singt doch immer, notfalls ein Papagei oder
so.
Ja,
aber so die Neueren sind gar nicht mehr
die
so.
Die Neueren, 20 doll. Jahre alt.
Ja. Das ist, irgendwann ist für mich, die 90er haben nie existiert. Die 90er waren vor 10 Jahren. Und,
da habe ich letztens auch wieder ein Gespräch drüber gehabt. Das ist ja 2022. Und 1990 war halt vor 10 Jahren. Das denke ich auch. Die 2000er waren auch vor 10 Jahren. Das ist das Spannende mit den 1990 und 19 und 2000 waren halt das gleiche Jahr im Grunde. Dann passierte 20 Jahre lang nichts und jetzt haben wir 22. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hier, kriegst du den Gerichtsprozess von Johnny Depp und Amber Heard mit? Und gibt es einen Menschen auf diesem Planeten, der diesen Gerichtsprozess nicht mitbekommt?
Ja, ich kriege ihn mit. Natürlich.
Natürlich.
Es gibt bestimmt Menschen, die das nicht mitkriegen, aber...
Zur Erklärung, für den einen, der zuhört, das wird ein Mann sein, der nicht weiß, was gerade Phase ist bei Johnny Depp. Johnny Depp und Amber Heard waren verheiratet, haben sich scheiden lassen, haben einen Scheidungsprozess hinter sich. Amber Heard hat behauptet, Johnny Depp hätte sie, ich glaube, geschlagen, ne?
Auf jeden Fall misshandelt geschlagen, genau. Und in irgendeinem Interview oder Aussage hat sie auch von Vergewaltigung gesprochen.
Ja, genau. Und er hat jetzt eine Klage gegen sie laufen, wegen Verleumdung. Weil geschieden sind sie und er hat ihr auch Geld gezahlt, aber jetzt wehrt er sich gegen diesen Vorwurf. Und es kommt so langsam raus, dass sie einfach lügt wie gedruckt.
Und dass es andersrum war.
Dass es andersrum war, genau.
Dass sie ihn
was irgendwie, genau, was irgendwie mit X-Zeugen bewiesen wird gerade und mit Nachrichten von ihr an ihn und keine Ahnung, was nicht alles. Und ich komme nicht drum herum um diesen Prozess, aus mehrerlei Gründen. Erstens, du kannst momentan nicht mal aus dem Haus gehen, ohne dass irgendjemand Johnny Depp sagt. Ich liebe Johnny Depp allerdings auch. So. Und fand es ganz, ganz spannend, weil es natürlich, klar, ich habe über häusliche Gewalt geschrieben und habe Erfahrung darin. Und normalerweise haben häusliche Gewaltvorwürfe kommen gerne gegen Menschen, die dir eh scheißegal sind. Oder wo du denkst, ach, den mag ich eh nicht, dann ist es mir egal. Johnny Depp liebe ich, ja? Und dann plötzlich so, Johnny Depp verprügelt seine Ehefrau. Da ich so, nein, Alter, nein, das kannst du nicht machen. Ich finde dich super. Du kannst kein Bastard sein. Und, aber trotzdem, klar, wenn das so war, gehört das vor Gericht und und keine Ahnung was. Und jetzt stellt sich raus, dass das sehr wahrscheinlich nicht so war, sondern dass es höchstwahrscheinlich andersrum war und dass Amber Heard Johnny Depp misshandelt hat und ihn mit einem Messer angegriffen hat und in sein Bett gekackt hat, whatever, und keine Ahnung, was nicht alles. Und als jemand, der das selber erlebt hat, denke ich so, also zunächst einmal, ja, es gibt auch toxische Frauen und zwar nicht gerade wenig und die sind auch übel, genau wie es bei Männern auch ist. Also kein rein maskulines Phänomen. wenn auch Frauen am häufigsten betroffen sind, muss man sagen. Aber es gibt auch ein Frauenphänomen. Das ist eine. Und das andere ist, jede Frau, die einen Mann des übergriffigen Gewalt ist, glaube ich, immer übergriffig, aber der häuslichen Gewalt bezichtigt, ohne dass es so war, der möchte ich mit Anlauf in die Fresse hauen.
Ja.
Weil Opfer von egal welcher Form von Gewalt haben es eh schon so super schwer, Hilfe zu finden, darüber zu reden, akzeptiert zu werden und. Ich will das Fass jetzt gar nicht so weit aufmachen. Das ist eh schon so super schwer. Für jede Frau, die sich hinstellt und behauptet oder irgendwas behauptet, das dann am Ende nicht so war, glaubt man Frauen weniger.
Mhm.
Für jede Frau, die einen Mann einer Vergewaltigung bezichtigt, ohne dass es jemals eine Vergewaltigung gab, macht es für Frauen, die wirklich das erlebt haben, schwieriger.
Mhm.
So, weil man ihnen dann weniger glaubt, weil dann immer so, dann wird wieder hinterfragt, ja, aber, also, puh, ist das denn so?
Mhm.
Das nervt. Ich möchte immer hart dafür, ich möchte da auch ins Bett kacken. Ich finde das, also, ne, noch ist der Prozess nicht vorbei, aber ich glaube, die haben es bald hinter sich, ne?
Ja, ich glaube, der geht eigentlich gar nicht so lange. Also, von den Prozesstagen her sind das ein bisschen über 2 Wochen, glaube ich. Mhm. Gefühlt läuft der schon ein halbes Jahr.
Ja.
Was auch vielleicht sein kann, weil es ist ja manchmal Prozess, also Pause, es ist ja vielleicht nicht jeden Tag der gleiche Prozess, so, weil man muss sich ja dann wieder auf neue Beweise in Anführungsstrichen vorbereiten und so. Aber es ist einfach so geil, wie die, das sollte man vielleicht so sagen, das wird dazu sagen, es wird im Fernsehen übertragen, live.
Ja, live.
Und deswegen in Amerika sitzen gerade Millionen von Leuten, vorm Fernseher und verfolgen das live mit. So, und deswegen ist das auch so auf TikTok. TikTok ist voll davon im Moment, so von irgendwelchen Ausschnitten, ne, wo dann die scheinbar sehr, sehr, sehr schlechten Anwälte von Amber Heard
auseinandergenommen werden.
Auseinandergenommen werden oder, keine Ahnung, es gibt einen Clip, wo der Gegenanwalt Johnny Depp halt ständig fragt, habe ich das richtig vorgelesen? Und Johnny Depp, ja, das haben sie richtig vorgelesen. Fragt er das Sekunde später, habe ich das richtig vorgelesen? Ja, das haben sie richtig vorgelesen. Das fragt er 5, 6 Mal. Und irgendwann muss selbst Johnny Depp so lachen. So. Ja, das haben sie sehr gut gemacht. Haben sie richtig gelesen. Und so, ne? Das ist halt auch, es hat eine gewisse Komik. Und die Anwälte von Johnny Depp nehmen halt alles auseinander, was die Gegenseite macht und tut und sagt. Und wenn ich mir diese Tussi, also Amber Heard oder Heard?
Amber Heard. Heard.
Amber Heard, jedenfalls die im Zeugenstand ansehe, denke ich so, ohne zu wissen, worum es geht, denke ich so, die ist doch, was stimmt denn nicht mit der? Die ist so komisch. Mit allem, was sie sagt. Sie, also man muss sich vorstellen, keine Ahnung, sie steht, sitzt in der Mitte und links von ihr ist der Anwalt und stellt die Fragen, rechts von ihr ist die Jury. Und sie guckt immer den Anwalt an, der stellt die Frage und dann dreht sie sich zur Jury und gibt die Antwort. So im Sinne von so, yes, that's correct. Und ich hatte das beobachtet, weil Johnny Depp macht das nicht. Der guckt vor sich, hat er irgendwie einen Monitor, wo dann wahrscheinlich die Beweise gezeigt werden und antwortet dann immer demjenigen, der fragt.
Ja, wie man halt mit normalen Menschen
spricht. Ja, genau. Ne? Und Emma dreht sich immer, bei der kleinsten Äußerung, immer zur Jury. Und wenn die anfängt zu weinen oder irgendwas zu emotional zu erzählen, hat die Gesichtsspastiken.
My dog stepped on a bee. es ist jetzt leider auch sehr viel Gossip-Insider-Talk.
Ja, ja.
Wenn man den Prozess nicht verfolgt, ist das wahrscheinlich nicht so interessant. Aber das stimmt. Und ich bin immer hin und her gerissen, weil ich kann die nicht ab. So. Also ich kann die, und jetzt ist sie mittlerweile auch des Meineids überführt worden. Also sie hat unter Eid gelogen und ach Gott, man hat mitbekommen, dass ihre Schwester für sie gelogen hat, weil sie ihre Schwester bedroht hat und selbst ihre Schwester vor ihr Angst hat und so. Also man kann nur hoffen, dass das wirklich alles an den Arschhaaren herbeigezogen ist von ihr.
Mhm.
Weil sonst hat sie recht, er ist schuldig und sie wird nicht recht bekommen, weil sie sich so komisch verhält. Jetzt kann man natürlich auch sagen, irgendwie, ja, weiß ich nicht, vielleicht hat sie Angst oder ist gestresst oder das Problem ist, dass sie wahnsinnig unsympathisch ist und natürlich auch des Lügens so viel überführt wurde. So am Anfang hatte sie ja noch eine große Fanbase im Hintergrund, die alle so, nein, und die arme Amber und so, selbst die sind ja nicht mehr da. Und das Ding so,
aber ich finde,
du darfst halt danach nicht urteilen.
Ja, ja,
deswegen ist übrigens Justitia blind. Deswegen ist dieses Jahr, danach darf es nicht gehen, sondern nur Beweise und Fakten.
Ja, genau. Und das geht's ja auch, ne? Also es ist ja eigentlich, das sind nur die Außenwirkung. Und gut, man könnte ja sagen, das sind beide Schauspieler, die müssen das zeigen. Also die müssen das vorspielen können, die falsche Tatsachen oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, da ist ein Unterschied. Und wenn man sich mit Körpersprache und Mimik auskennt, und das damit meine ich jetzt nicht mich, aber wirklich Experten, die das als Beruf machen und die sich das angucken, sagen, also das stimmt was nicht oder das ist nicht richtig oder so guckt niemand, der gerade Leid empfindet, also oder Panik oder Angst oder Trauer oder so, ne? So guckt jemand nicht, weil es gibt ich glaube 7 Grundemotionen oder Grundgesichtsausdrücke, ne? Und darauf baut im Prinzip alle andere Mimik aus. Das sind halt so Freude, Überraschung, Trauer, Wut,
Angst.
Angst und Verachtung.
Ja.
So, das waren jetzt nur 6. Irgendwas. Ja, 6 oder 7.
Und dummes Gesicht machen.
Ja, dummes Gesicht machen.
Auf jeden Fall, das ist Punkt 7.
Und das sind Emotionen, die kannst du nicht, die kannst du natürlich vorspielen, aber nicht unterdrücken, wenn du sie wirklich empfindest.
Ja.
So, vor allem Verachtung. Und darauf achte ich zum Beispiel immer, weil Verachtung ist der einzige Gesichtsausdruck, der nur einseitig im Gesicht sich darstellt.
Mhm.
Ne? Und das ist so zum Beispiel ganz klar,
hochgezogene Augenbraue und sowas.
Hochgezogene Augenbraue, aber auch hochgezogene Mundwinkel. So dieses, ja, wenn du verachtend halt bist. Mhm. Ne? Und da achte ich ganz speziell drauf, wenn ich mit Leuten rede, wo ich denke, wir mögen uns beide nicht, ne? Und was du mir gerade erzählst, kommt mir komisch vor. Oder wenn ich einer Person etwas, ja, Schlimmes oder Trauriges von meiner Seite aus so erzähle und die Person dann einen Mundwinkel hebt, dachte ich, ah, du freust dich gerade darüber, dass mir das passiert ist, oder? So, also.
Wobei Verachtung ja keine Freude ist, ne?
Nee, aber es ist so eine Häme auch mit dabei, ne? Und die kannst du halt, wenn du die wirklich empfindest, kannst du diese Mimiken nicht unterdrücken.
Ja.
So, tauchen dann nur so eine Sekunde oder auf, aber, und deswegen gibt es da durchaus Studien und Experten, die das sagen können, ob etwas wirklich so ist oder nicht, was man aber natürlich, also warum jemand etwas empfindet oder jemanden anlügt, man weiß halt, dass er lügt, aber nicht unbedingt warum.
Ja.
So. Und das denke ich bei ihr halt auch. Da gucke ich sie an und denke, mit dir stimmt was nicht. Das ist keine ehrliche Emotion, die du da gerade empfindest.
Man hat so das Gefühl, ne?
Mhm.
Aber unter diesem, das ist ja das. Ja, klar. Das war gerade meine Katze, die Inneneinrichtung zerstört.
Ja, weil das ist ganz überraschend, dass da was steht, wo sie schon seit einer Minute daneben steht und aus dem Fenster guckt.
Sie ist wahnsinnig niedlich, aber sie ist einfach auch dumm wie 2 Meter Feldweg, diese Katze. Ich liebe sie sehr, aber es wird kein Einstein mehr aus ihr. Ja, also ich bin gespannt, wie der Prozess ausgeht. Man wird es erfahren, weil spätestens, wenn der vorbei ist und ein Urteil gefällt ist.
Wird es die Bild auf der Titelseite drucken.
Ja, wird es jeder drucken.
Ja.
Aber es ist komisch, wenn du dir vorstellst, dass das so arg öffentlich ausgetragen wird.
Das finde ich auch komisch, ehrlich gesagt.
Das ist ja völlig normal. Also Gerichtsverhandlungen sind ja auch in Deutschland sehr viele öffentlich. Mhm. Nicht alle, aber viele Scheidungsverhandlungen zum Beispiel sind alle öffentlich.
Oh.
Deswegen werden die auch außen angeschlagen, also wenn du vom Gerichtssaal, also bei meiner Scheidung war das so, da wird außen angeschlagen, da war halt dann Jäger gegen die Gegenseite und der überraschenderweise auch Jäger hieß, keine Ahnung, wie er heute heißt. Und du darfst keine Fotos machen und so, aber du darfst beiwohnen. Du darfst aber bei sehr vielen Prozessen darfst du beiwohnen. Das ist ja wichtig, weil das ja quasi im gerade wenn es so Verhandlungen im Namen des Volkes sind oder wenn es um irgendwelche, wenn du irgendwas hast zu Schulden kommen lassen an deinen Mitmenschen, dann ist es ja immer.
Was, wenn du im Prinzip vom Staat angeklagt wirst,
also, genau.
Also eine vorgeschriebene, wenn du das getan hast, da steht Strafe drauf und die muss verhandelt werden.
So. Genau, immer wenn es eine Straftat ist, im Sinne von Straftat. taucht quasi. Ja. So kein Kavaliersdelikt und so, sondern halt irgendein Gewaltverbrechen zum Beispiel. Dann ist die Verhandlung öffentlich, weil das immer im, wie heißt denn das, im Sinne des öffentlichen Rechts oder des öffentlichen, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht.
Aber auf jeden Fall im Namen aller.
Hört uns nicht eine Anwältin zu? Das hatten wir doch neulich mal.
Bestimmt.
Die.
Bestimmt hören uns Anwälte zu. Uns hören sowieso irgendwie überraschend viele Menschen zu, die, echt? Ja, die dann hinterher schreiben, stimmt, aber du hast recht, uns hört ja eine Anwältin zu, oder eine
die hatte doch Anwältin
oder studierte Jura.
Ja.
Also irgendwie, hier haben bestimmt Leute dabei, die das wissen. Jedenfalls sind die öffentlich und das ist in den Staaten auch so, dass sie da in den USA im Fernsehen übertragen werden. Und es ist total spannend, es gibt auf Netflix eine Doku, die sich mit der Thematik auseinandersetzt, warum Gerichtsverhandlungen in den Staaten im Fernsehen übertragen werden. Mhm. Woher das kommt, was das bringen soll, vor allen Dingen Einschaltquoten.
Ja,
so natürlich. Und was man davon hat und wer was davon hat und wie das auch die Gerichtssprechung und die Prozesse in den USA verändert hat. Mhm. Also ist keine Schleichwerbung jetzt für Netflix, aber es ist sehr interessant.
Mhm. Und also ich habe, stimmt, jetzt wo du es sagst, auch mal von irgendwie jemandem gehört, der hat sein erstes als Date sozusagen, nicht als erstes, glaube ich, aber als Date-Vorschlag, gehen wir zusammen in eine Gerichtsverhandlung und hören zu.
Mhm. Hast du auch von TikTok, ne?
Möglich.
Ja.
Aber es finde ich eigentlich ganz spannend.
Ich habe das, als ich noch zur Schule gegangen bin, da mussten wir mal einem Prozess als Klasse beiwohnen. Und das war sehr, sehr interessant, weil du das Gefühl hast, das ist ja immer so alles so ein bisschen hochheilig. Und dann tragen die alle Roben und so und das ist auch cool. Und außerdem hast du keine Ahnung davon, was da passiert. Aber es ist einfach interessant zuzugucken. Also ich finde es, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, angestoßen durch, da hat die Schule tatsächlich mal was Sinnvolles gemacht, weil ich danach so ein bisschen dran hängen geblieben bin. Dachte so, ja, okay, das ist interessant. Mhm. Ich bin gespannt, wie es ausgeht.
Mhm, ja.
Die viel wichtigere Frage ist allerdings, und da bin ich gespannt, ob du es weißt, du musst jetzt so Quizmelodie einspielen, okay, weil das ist jetzt quasi so eine ganz, ganz brachiale Überleitung zum nächsten Thema.
Du, 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 du.
Das ist Jeopardy-Melodie, oder?
Ah.
Ja. Was ist der natürliche Fressfeind von Elchen?
Der Honigdachs.
Der Honigdachs.
Nee, ich glaube, Elche haben gar keinen natürlichen Fressfeind.
Doch, haben sie.
Ja?
Ja. Und zwar Killerwale.
Ach, was?
Ja. Und ich war auch ein bisschen erstaunt. Aber tatsächlich, wenn Elche ins Wasser gehen, werden sie von, also Orcas.
Aber echt?
Ja.
Gehen die am, die müssen ja dann am Strand ins Wasser gehen.
Ich weiß nicht, ich hab's doch nur gelesen.
Aber stimmt, Elche sind ja auch so in Norwegen.
Und Elche Schweden können, genau, und da ist auch Meer.
Ja.
Und die können ziemlich gut schwimmen.
So Elche. Ja, das weiß ich.
Und die wechseln auch gerne mal Inseln und so.
Mhm.
Und dabei werden sie von Killerwalen gefressen. Deswegen ist der Killerwale, also Orcas.
Ja, Orcas. Ja,
sind Orcas die einzigen natürlichen Fressfeinde von Elchen.
Mhm.
Was ich äußerst faszinierend finde, weil ich irgendwie Elche sowieso so geil finde, weil die so gruselig groß sind und so. Und wenn ich an eins nicht denke, bei einem Elch ist es ein Wal.
Ja, ja, klar. Du denkst ja selten bei einem Landsäugetier, dass da nur, das Hauptfressfeind im Wasser ist.
Mhm.
Aber sehr witzig.
Gibt es ein Tier, von dem du am meisten Angst hättest, wenn es dich verfolgen würde? Generell finde ich, von einem Tier verfolgt zu werden, fast immer unheimlich, außer von einer eigenen Katze, die mich auf jeden Schritt und Tritt irgendwie verfolgt. Aber.
Oh, ich glaube, da gibt es mehrere. Also es sind so, verfolgt werden, weil ich Angst habe, es tötet mich sofort, also wegen Sterben oder dass ich es eklig finde zusätzlich.
Sagen wir, es will dich fressen. Das ist ja generell schon mal nicht angenehm,
yeah,
aber ich glaube, auch jede Spinne würde versuchen, dich zu fressen und jede Katze, wenn sie es könnte. Also das ist...
Ja, so diese Trichternetzspinnen, die dich dann im Rudel jagen.
Mhm. Oh ja, das ist toll.
So, das,
Oh, organisierte Spinnen.
Ja.
Spinnen sind ja nur toller, wenn sie organisiert im Rudel auftreten. Mhm. Na, richtig. Im Rudel. Bah.
Im Rudel, ja.
Oh, weißt du, wie viele Beine das sind, das im Rudel? Ekelhaft.
alles. Ich meine, klar, die großen Raubkatzen,
Ja, also ja, na klar, das.
Also die,
ich weiß nicht. Also ich,
Haie?
Ich gebe dir mal meine
Krokodile? Die Vorstellung ja. In einen, wenn es so in Filmen sind, wo man in so hüfthohes Wasser, durch hüfthohes Wasser warten muss, da kriege ich sofort Panik, weil ich denke, du trittst doch gleich auf ein Krokodil.
Bei mir ist es tatsächlich Krokodil und Komodowaran. Das sind die beiden, Komodowarane, die fressen dich ja nicht, sondern die beißen dich.
Ja, die sind hochgiftig
aufgrund dieser Verwesung, die sie im Maul haben, weil die nur Aas fressen.
Die sind schnell, die Viecher. Schnell,
ja, Krokodile aber auch.
Ja.
Ich
habe
letztens mit jemandem unterhalten, wo ich meinte, hier und Alligatoren. Und dann meinte sie, ja, aber Krokodile sind größer. Ich dachte mal, die Alligatoren wären die großen, aber Krokodile sind tatsächlich größer. Die können ja bis 7 Meter und noch länger werden. Und vor allen Dingen, Krokodile sind richtig schnell.
Mhm.
Nicht über lange Strecken, das sind keine Langstreckenläufer. Mhm. Müssen sie auch nicht. Sie sind einfach nur sehr, sehr schnell.
Mhm.
Zwar soll es relativ okay sein, wenn ein Krokodil dich tötet, weil es bricht dir halt sofort das Genick. So.
Ja, nee. Das glaube ich nicht.
Doch, also das ist ja die Art, wie Krokodile töten. Die packen dich und zerteilen dich in der Mitte, dann war's das. Also die drehen
sich ja dann im Wasser und versuchen dich zu ertränken.
Ja, aber hauptsächlich brechen die ihre, die brechen dich ja durch. So. Aber ich möchte, also so ein Krokodil, das hinter dir herläuft, hört man das Maunzen?
Ja.
Zur Erklärung, hier quält niemand meine Katze, falls ihr sie maunzen hört. Sie hat ein kleines Spielzeug. Hat sie ihr Kuscheltier
dabei? Ja, die hat das Eichhörnchen
Sie hat ein kleines Kuscheltier. Das ist ein Eichhörnchen, ein kleines, winziges Eichhörnchen. Und dieses Eichhörnchen, ich habe keine Ahnung, was damit los ist. Das hat sie bekommen, als sie hier eingezogen ist, damit sie ein kleines Kuscheltier hat, weil ich das so süß finde. So. Und sie liebt dieses Kuscheltier und trägt das ständig mit sich rum. Aber immer wenn sie es mit sich rumträgt, dann muss sie immer maunzen.
Mhm.
Nachts um 3, wenn sie ins Bett kommt. An meinem Ohr und mir dieses Eichhörnchen ins Gesicht legt mit ihrem Hauch des Todes. Und dann immer so, Mau. Wenn sie einen noch so extra anhaucht. So, und dann ist sie, also ne, der Katze geht's gut, falls sie sie hören soll, sie maunt nur kläglich, weil ich habe keine Ahnung. Krokodile haben so eine unangenehme Art, sich zu bewegen. Dann sind die auch noch super schnell und sind so nah am Boden und haben so einen riesen Maul. Und ich denke, oh, ich finde diese Art des Verfolgtwerden. Es gibt viele Tiere, die weitaus tödlicher sind, die gefährlicher sind. Ich möchte auch nicht von so einer Würfelqualle erwischt werden. Nee. Und so.
Das aber denen unterstelle ich auch keinen Würfelquallen. Unterstelle ich. Das ist halt, wenn du von denen berührt wirst, das ist Pech. Das ist nicht Absicht, ne? Du bist, also bei Krokodilen, die jagen dich ja. Oder die wollen dich fressen. Also ich habe
das ist ja auch keine Hinterlist.
Nein, natürlich nicht. Das ist Instinkt. Aber es ist so, eine Würfelqualle weiß nicht mal, was du bist. Für ein Krokodil bist du Essen. Und das ist so ein. Die sind im Wasser schnell und wenn die unter Wasser sind, die bewegen sich ja unter Wasser, ohne dass sich die Wasseroberfläche bewegt.
Mhm.
Ne? Das ist ja das Schlimme an Krokodilen. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel in Australien gerne mal irgendwelche Hunde oder Kleinkinder vom Ufer genascht werden, weil da so ein Krokodil drin ist, in einem flachen Pfütze. Das weiß man nicht und dann...
Nur die Nasenlöcher.
Nicht mal das unbedingt. Die können ja auch die Luft anhalten. Und dann schießt das da plötzlich raus. Ich meine, meine Kindheit war voll von Dokumentationen über Afrika. Komischerweise. Das ist...
Man weiß auch.
So,
und Hitler-Dokus.
Ja, nee, die gar nicht mal. Aber das Musikantenstadl. Okay. und es waren immer diese, wenn die Gnus dann auf Reise waren und über so einen Fluss mussten.
Ja.
Und alle Krokodile schon so, jetzt kommen sie, jetzt gibt's Essen. Und dann getrunken haben und plötzlich da rausgeschossen sind. Und die können ja direkt neben dir sein und der denkt, die sind ja nicht so wie Löwen oder also Raubkatzen, ne? Die machen ja keine Geräusche. So in dem Sinne, wenn die sagen, die floaten da so an dich ran. Und dann plötzlich und dann haben sie deinen, schnell. Ja, und dann sind sie schnell, dann plötzlich haben sie deinen Arm im Maul und drehen sich ein paar Mal und drehen dir den Arm ab.
Dann ist der ab, ja. Das und stimmt. Das muss unangenehm sein.
Das,
ich habe auch, es ist so geil, weil ich habe diese Frage irgendwann gelesen und dachte so, ja, ey, auf jeden Fall Krokodile und so.
Gleiches gilt für Haie.
Und ja, wobei vor Haien habe ich nicht so viel Angst, Haie finde ich einfach nur unsympathisch.
Mm.
So, weil die auch nicht an Land kommen und ich bin selten irgendwo, wo ich einen Hai fressen kann. So. Aber ich habe festgestellt, immer dann, wenn ich als Mensch merke, ja, ist scheiße, wenn man nicht an der Spitze der Nahrungskette gerade mal eine Runde ist, ne? Dann denke ich so, oh, wie unangenehm. Und dass du, weil man ist es als in der westlichen Welt lebender Mensch, bist du es nicht gewohnt, dass du nicht die Spitze der Nahrungskette bist. Das sind wir hier. Also hier ist, gut, klar, meine Katze würde mich auch gern fressen und wenn ich hier tot am Boden liegen würde, würde sie es vielleicht auch tun. Aber
so gerade im europäischen Raum hast du wenige bis keine große Tiere. Also es gibt jetzt Wölfe in Deutschland wieder, aber die sind Wölfe halt nicht wirklich, nicht, ja, die sind halt scheu eigentlich.
So, es gibt ab und an mal einen Problembären, der wird dann abgeknallt, so.
Aber das ist schon auch schon 20 Jahre her.
Naja, ich glaube auch. Es ist alles 20 alles Jahre ist 20 her. Alles Jahre war 1990. Was natürlich nur 20 Jahre her ist und ich möchte keine Widerworte hören. So, aber das hast du ja selten. Und wenn du dann in einer Gegend bist, wo du plötzlich bei weitem nicht mehr der schnellste, stärkste und geschickteste bist, sondern da einfach so ziemlich, Australien, wo alles versucht, dich zu töten. Ja. Wo du denkst, weiß ich nicht.
Nee, weiß ich auch nicht. Auch so Afrika, es ist ja, gibt ja auch die, so diese Safaris und sowas, ne, wo du dann ja, alle die großen fünf und sowas siehst. Und das Gefährlichste, also was gefährlicher noch als Krokodile sind, sind ja die scheiß Nilpferde, ne? Ja. Und die sind auch verdammt schnell. Hast du mal im Wasser? Im Wasser. Das ist so, du denkst so, naja, gut, die können halt ein bisschen rumschwimmen oder so. Nee, die
sind
das
halt
ist
groß
so,
und sehr schwer und deswegen behäbig. Ja,
aber an Land so. Aber im Wasser sind die richtig schnell. Also
im Wasser bin ich auch eine große Bedrohung.
Ja. Aber das finde ich so, so unangenehm. Und wenn du dir mal den Schädel von einem Nilpferd anguckst, ne, das sieht auch nicht aus. Hätten wir den jetzt, wüssten wir nicht, wer ein Nilpferd aussieht, sehen würde, würden wir das heute auch ein bisschen anders ausschmücken.
Ja, wahrscheinlich. Weil du Nilpferden einfach auch ansiehst, dass da nicht viel Platz ist für Gehirn. Also sie sehen immer schon so ein bisschen aggro-dümmlich aus, wie so ein Pumper-Kevin. Und immer so, weißt du, so die nachts am Späti stehen und dir aufs Maul androhen, nur weil du vorbeigehst, so einer.
Ja.
Und denkst, aber ja, Kevin.
Wenn wir jetzt bei diesen großen, eigentlich nicht Raubtieren sind, vom Elefanten möchte ich auch nicht verfolgt werden.
Ich möchte generell von keinem Tier verfolgt werden, aber Elefanten sind so, die beeindrucken mich nicht. Also ich finde Elefanten toll und ich finde die schön und und Elefanten stehen anatomisch betrachtet auf ihren Zehenspitzen und keine Ahnung was und können nicht hüpfen.
Haben keine Knie.
Also doch. Sind das nicht irgendwie die einzigen Tiere mit die Knie haben?
Keine Knie.
Egal. Auf jeden Fall können die hüpfen, weil sie keine Knie haben. Das ist der Grund.
Hatten wir doch mal in der Folge.
Irgendwo relativ weit am Anfang. Aber das ist so Elefanten. Oh, Elefant. Oh, schön. So, oder Giraffen. Also, ich möchte doch nicht von einer Giraffe erwürgt werden. Keine Ahnung, wie Giraffen einen töten. Wahrscheinlich gar nicht.
Mit dem Hals.
Ja, die hauen einen so weg. Ich möchte nicht von einer Giraffe weggehauen werden. Ich möchte auch nicht von einer Anaconda erwürgt werden. Trotzdem habe ich keine Angst vor Anacondas. Aber so irgendwas, das so groß ist und auf einen zuläuft. Hier, ein Rudel Spinnen. Das finde ich unangenehm. Generell fast alles, was im Rudel auftritt, finde ich, wenn es jetzt nicht gerade Hunde sind. Wobei auch Hunde finde ich unangenehm im Rudel.
Ich glaube, jedes Tier ist.
So Akro-Tiere sind.
Ja, ich glaube, jedes Tier im Rudel ist unangenehm.
Der Mensch zum Beispiel. Ja. Auch ganz unangenehm im Rudel.
Ja, ganz, ja.
So Oktoberfest und so. Ganz, ganz eklige Spezies.
Aber was für in Deutschland? Wildschweine.
Wildschweine sind richtig aggro.
Und gefährlich und schnell.
Ja.
Sehr schnell.
Und ausdauernd. Das ist auch noch das Problem. Das bin ich ja zum Beispiel nicht. Weder schnell noch ausdauernd. Ich schmecke nur einfach sehr gut.
Aber so ein, das ist, in welchem Film war denn das? Ich glaube, Hannibal, der Film, das ist der zweite, ne? Ja, Schweigen der Lämmer ist der erste, Hannibal der zweite. Da wird auch einer, zumindest im Buch, von Schweinen gefressen.
Schön. Ja, Schweine fressen ja auch alles.
Ja, aber es ist so, es verbindest du nicht automatisch als Fressfeind. Also wir sind deren Fressfeinde, ja. Aber dass das auch vice versa geht.
Aber ich glaube, Wildschweine jagen einen ja auch nicht.
Nee.
Weil sie dich als Beute wahrnehmen, sondern weil sie dich verscheuchen wollen oder dich angreifen, weil sie glauben, du greifst sie an.
Na gut, aber wenn du da schon mal so liegst mit gebrochenem Bein, weil sie dir das durchgebissen haben, warum sollte man da nicht ein bisschen dran rumknabbern?
Ja, wahrscheinlich schon. Aber das ist halt auch eine andere Sache. Ne? Wenn du tot im Amazonas liegst, dann frisst dich wahrscheinlich auch das Moos, auf dem du drauf liegst. Das kann sein, aber das ist nicht, was ich meinte. Anderer wichtiger Fact, bevor dieser Podcast gleich endet, und du wirst mir sehr dankbar sein, dass du das jetzt wissen wirst und nie wieder vergessen wirst. Aha. Du kannst auf Englisch von 1 bis 999 zählen, ohne ein einziges Mal den Buchstaben A auszusprechen. Huh. Und alle, die das gerade hören, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und dann so spätestens bei 35 stellt man fest, stimmt. Mhm. Es stimmt tatsächlich.
Ah. Krass.
Von 1 bis 999.
Weil du kein End hast, ne?
Ja.
Erst dann.
Ja, weil es keine Zahl gibt, die ein A drin hat.
Ja, nur den Laut. Also, na gut, 8 ist ja auch nicht kein.
Ja, aber es wird ja nicht AI.
Ja.
Und EI.
Ja. Spannend.
Ne?
Das,
wenn du mich nicht hättest, mich und mein unnützes Wissen.
Das ist immer das ist sehr unterhaltend.
Um eine Podcast-Folge zu füllen. Ich würde sagen, wir machen Schluss, weil dann gibt es nämlich gleich noch was zu essen.
Oh ja.
Das finde ich richtig gut. Und morgen früh muss ich früh aufstehen und du auch.
Mm, ja.
Und es gibt endlich mal wieder eine Podcast-Folge.
Ja. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt auch ein bisschen das, regelmäßiger.
Ich würde das jetzt noch nicht so. Ich wäre da vorsichtig mit der Aussage. Aber
ich möchte schon ein bisschen Hoffnung erzeugen, damit die dann zerschellt am Boden, wenn es nicht passiert.
Dann installier du doch einfach mal GarageBand auf deinem Laptop, dann haben wir nämlich eine Chance, weil dann kann man das aus der Ferne machen.
Ja,
ich höre dann jetzt auf zu reden.
Aha, ja, vielleicht machen wir jetzt einfach Essen.
Ja, vielleicht.
Ja.
ich mache jetzt mal keine Werbung für die Tour, weil ich bin in Tourpause. Ich mache doch Werbung. Sie geht am Ende des Jahres, also im Herbst geht sie weiter irgendwie
September.
Im September, genau. Ich glaube am 10., 11., 12., 13. irgendwie so in Hannover geht's los. Und da ist schon echt gut verkauft. Also das wird richtig bumsvoll. Mhm. So, gibt aber noch Tickets. Und auch sonst für den Rest der Tour gibt es noch Tickets, wenn ihr also Bock habt auf Live-Entertainment-Comedy mit überraschenderweise mir, dann kommt zur Prinzessin-Arschloch-Show. Tickets und Termine findet ihr alle unter nicole-jäger.de. Dort auf Tickets und Termine klicken. Und sonst noch irgendwas? Muss man noch irgendwas wissen? Kauft Tickets, geht wieder zur Shows, habt Spaß, weiß ich nicht.
Trinkt genug, wenn es so heiß ist.
Also, trinkt genug, wenn es so heiß ist. Baut euch einen Pool auf, wenn ihr zu reich seid. Ladet uns dann bitte ein. Das wäre super. Und ansonsten Ponyhof und Mittelfinger erscheint wie fast immer donnerstags überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und ansonsten habt eine schöne Restwoche, einen tollen Tag. Und wann immer ihr diesen Podcast hört, lasst es euch gut gehen und seid gut zu euch. Und ansonsten bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Wahrscheinlich.
Tschüss.